Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Die Menschen legen ihr Geld in Aktien, Gold und Immobilien an, aber auch in Kunst, Antiquitäten und Wein. Heute kommen nicht nur alle Freunde, die gerne einen edlen Tropfen im Maul haben auf ihre Kosten. Heute verraten wir vor allem, wie man mit Wein Geld verdienen kann. Wein als Investment, Wein als Wertanlage. Das funktioniert tatsächlich, aber man muss dabei unbedingt ein paar Punkte beachten. Karin Frautschi, herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Sendung.
Hallo Reto, ja wirklich speziell das Thema. Und ich finde es natürlich vor allem spannend, weil ich früher ja auf der Bank geschafft habe. Kenne ich mich offen aus mit Aktien, Fonds und so weiter, wie man sein Geld investieren kann. Aber mit Investitionen in Wein überhaupt noch nie.
Ja.
Und darum freue ich mich, dass wir auf diesem Gebiet einen der besten Experten als Gast haben heute. Herzlich willkommen, Alexander Lorenz, Sales Manager Fine and Rare Wines bei Mövenpick.
Hallo zusammen, liebe Karin, lieber Reto. Ich freue mich, heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und mit euch auf eine Reise im Feinwein-Bereich zu gehen.
Genau. Was hast du ihm gesagt? Was hat er für einen Titel?
Sales Manager Fine and Rare.
Was ist das?
Klingt spannend.
Ja, groß.
Wusste ich auch lange Zeit nicht. Grundsätzlich beschäftigt man sich mit dem Vertrieb von den edelsten und teuersten Weinen, den rarsten Weinen auf der Welt. Es geht ein bisschen um Bestandsmanagement, Beschaffungsmanagement, Kundenbindung, Kundenbeziehungen aufbauen, ein Netzwerk schaffen zwischen Connoisseuren, Sammlern, Investoren, Genießern. Darüber hinaus hast du auch immer noch mit Anlässen zu tun, Wine and Dines, Events, also es ist recht Traffic drauf und die Tage werden selten langweilig.
Aber dann bist du eigentlich ein Wein-Banker?
Auch.
Auch.
Gute Bezeichnung.
Ja, kann man so. Ich habe ja gedacht, also wie als Wertanlage, wenn man das so hört, klingt wahrscheinlich auch nicht nur in meinen Ohren ein bisschen speziell, weil der Wein ist ja eigentlich zum Trinken da.
Gebe ich dir vollkommen recht und ich bin tendenziell auch auf deiner Seite. Als absoluter Weinenthusiast und Romantiker sage ich zum Feinwein natürlich unbedingt ja, vor allen Dingen als Genussmittel. Aber erstaunlicherweise haben die letzten Jahrzehnte und auch brandaktuell gezeigt, dass durchaus auch interessant sein kann, das Ganze mal als Investment zu betrachten und ein paar Erträge abzuschöpfen. Und von daher würde ich sagen, ist es neben dem Genuss auch ein cooler Side-Effekt.
Mhm. Und welche Weine eignet sich überhaupt für eine Geldanlage? Sind das vor allem ganz teure Weine oder auf was kommt es darauf an?
Ja, also grundsätzlich kannst du nicht eins zu eins einfach am Preis festmachen, aber es geht natürlich schon in die Richtung, dass die günstigsten Weine nicht unbedingt für einen großen Trade zur Verfügung stehen. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten und auch vielleicht in den letzten Jahrhunderten einfach so eine gewisse Elite in der Weinwelt begründet. Da sprechen wir auch heute von Blue Chips. Du kennst den Begriff vielleicht auch noch aus deiner Bankerzeit.
Das sind so die, wie man kennt, oder?
Das sind die großen Namen, genau. Es gibt Indexe, Top 100 der Welt, Top 1000 der Welt. Wir bewegen uns in den klassischen Gebieten. Burgund, Bordeaux, Champagne. Mittlerweile aber auch Deutschland sicherlich nicht zu vergessen.
Deutschland?
Ja, auch die Deutsche.
Nein, das ist alles okay. Aber also sind wir dann mehr im Riesling die Haie?
Absolut. Ja, wenn wir natürlich Jahrhunderte zurückgehen in der Historie, dann hat Deutschland gerade so im Bereich Mosel, Saarufer, Rheingau die größten Preise erzielt im Weißweinbereich. Mm. Und das hat immer Bestand gehabt und kommt aber mehr denn je zurück. Wir sprechen da heute von den Top-Gewächsen, die nicht unter 2000 Euro gehandelt werden pro Flasche.
Also Riesling-Raritäten.
Ja, absolut.
Okay,
ja.
Wow. Wie sieht es aus mit der Übersee, USA, Australien, Chile? Sind die auch mit dabei bei den Blue Chips?
Definitiv, sind auch dabei, haben sich auch entwickelt. Da muss man natürlich auch einen Cut machen in der Historie. Die haben einfach deutlich später angefangen. Die haben noch ein bisschen Aufholbedarf, aber die absolute Top-Liga da, die Premium Weine spielen absolut eine Rolle. Also wenn wir USA betrachten mit Screaming Eagle, mit Harlan Estate, auch Klassiker, Opus One ist vielleicht mehr so ein Begriff, den viele kennen. Australien, Grange, Penfolds, Hill of Grace, Henschke, auch Chile, Chadwick. Gibt überall eigentlich mittlerweile absolute Premium-Weine, die historisch tendenziell auch durch Europäer gegründet wurden. Also von daher ist das auch schon damals ein Ausweichterritorium gewesen, was heute wieder zurückkommt auf den Markt. Ja.
Und wie sieht es aus, können grundsätzlich alle Personen in Wein investieren?
Bist du schon interessiert?
Ja, ja, es hat jetzt gerade mein Interesse geweckt.
Du gehst jetzt da gerade voll rein, das ist gut. Aber
absolut. Also es ist gar keine Frage, ob jung oder alt. Jede Frau, jeder Mann kann da rein investieren. Das ist kein Sakrileg für eine gewisse Bevölkerungsschicht. Du kannst als Kleinanleger kannst du genauso Geld reinlegen wie als Großanleger oder Investor. Grundsätzlich sage ich, jetzt sollte in dem Bereich schon auch eine gewisse Leidenschaft mitspielen.
Ja.
Das ist ähnlich wie bei Kunst, bei Autos, bei Uhren etc. Ich glaube, wenn du nicht mit Passion und Leidenschaft rangehst, dann ist...
Macht es auch weniger Freude, oder?
Macht es weniger Freude. Spaß.
Also wenn es nur ums Geld geht, ist ja dann auch...
Ja, und was ich auch die Erfahrung gemacht habe, es sind echt auch junge Leute dabei, die sich für das Thema interessieren. Und auch da gibt es dann einen Zusatzeffekt. Je mehr du dich damit beschäftigst, auch schon je früher du dich damit beschäftigst, desto eher wirst du eigentlich ein bisschen Profi auf dem Fachgebiet. Mhm. Und deswegen ist ein früher Einstieg definitiv...
Und vielleicht ist es auch so, dass man wirklich dann mehr verdient. So wie mit der dritten Säule 3a, oder? Wenn man dort umso früher, dass man reinzahlt,
desto
wenn man
besser.
Jung ist, oder? Ja, dann umso mehr kann man vielleicht auch ausholen. Also konkret, wenn jetzt Karin irgendwie 5'000 Franken Erfahrung hat, dann kann sie mit diesen 5'000 Franken zu dir kommen.
Ja,
und dann?
Könnte man schon mal etwas machen.
Dann können wir schon mal anfangen, mit einem Tacheles zu reden. Ja, nein, unbedingt. Also es gibt definitiv verschiedene Optionen, die man dann anbieten kann. Wichtig ist grundsätzlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo soll die Reise mit den 5.000 Franken hingehen. Ich werde es nicht blind investieren. Ich werde dir keinen Vorschlag ins Blaue rausmachen. Es geht darum, dass wir dir auch ein bisschen Wissen mit auf den Weg geben, weil Wissen ist Macht, wie in allen anderen Anlageformen auch. Es geht um Herkunft, es geht um Trends, es geht um Jahrgänge. Wichtig ist ja, dass wir unseren Part als professionelle Berater da auch wahrnehmen und dir Mehrwert mit auf den Weg geben, als einfach nur das Geld einzukassieren und zu gucken, was mit deinem Wein passiert. Das ist sicherlich ein Thema, man muss sich auch Investitionsziele anschauen.
Mhm.
Hast du vor, innerhalb von kurzer Zeit ein bisschen wenig Geld zu verdienen oder hast du Zeit und bist risikobereiter?
Also da ist genau das gleiche mit der Aktie, oder?
Genau, also machen wir quasi auch ein Anlegerprofil am Anfang.
Anlegerprofil, Marktanalyse, Tendenzen, Offenlegung auf Rentabilität. Das sind ganz klar Sachen, die wir uns alle anschauen. Und dann mache ich dir am Ende mal so 2-3 Optionen. Lass dich damit auch mal wieder ein paar Nächte drüber schlafen.
Ah, da hat man ein bisschen Zeit.
Du hast schon ein bisschen Zeit, weil das Thema ist halt riesig. Und eben sobald es auch mit Emotionalität oder mit Trends auch verbunden ist und mit deiner eigenen Einstellung gegenüber dem Anlagekapital. Das ist Druck, glaube ich, das falsche Tool.
Und bei der Bank muss man doch einmal unterschreiben, oder? Wenn man besonders risikofreudig ist, dass man das verstanden hat, dass man ein Risiko eingeht. Das habe ich einmal irgendwo so unterschrieben.
Ja,
ist es bei
mir
dann auch so, dass man es verstanden hat bei dir und dann muss man unterschreiben?
Nein, dann nicht. Also bis jetzt verzichte ich noch auf die Signatur, aber das ist mir ideologisch schon wahnsinnig wichtig, dass mein Kunde sich bei mir richtig informiert hat und dass ich mitbekomme, dass er das auch aus voller Überzeugung macht. Ja, sonst macht das keinen Sinn.
Also Alexander Lorenz, für mich gibt es beim Thema Wein als Geldanlage 3 grosse Themen. Das Thema Lagerung, das Thema Fälschung und das Thema Jahrgang. Wir können das vielleicht ein bisschen jetzt aufschlüsseln. Also ich denke, gerade bei der Lagerung, da kann man auch sehr viel falsch machen und kaputt machen.
Unbedingt, ja, das ist ganz, ganz klar. Also ich würde niemals in Wein investieren, wenn ich nicht wüsste, dass ich ihn richtig lagern kann. Das ist auch ungefähr so, du gehst zu deinem Banker oder du gehst eben nicht zu deinem Banker, gehst in dein Online-Portal von deinem Account und kaufst für 5.000 Aktien, keine Ahnung von irgendwas. Da kannst du das Geld auch aus dem Fenster werfen. Das ist ähnlich beim Wein. Also es ist dir sicherlich nicht geholfen, wenn du jetzt für 5.000 Wein einkaufst und trägst ihn zu Hause in die Waschküche und der steht dann 20 Jahre lang irgendwo versteckt unter einer Decke neben der Waschmaschine, voll ausgesetzt von Temperaturschwankungen, Vibrationen etc.
Nein, bei dem Tumbler.
Ja,
dann, über 30 Grad.
Genau.
Da solltest du vielleicht doch besser trinken. Lagerung ist ein Riesenthema. Man hat heute Referenzwerte einfach, von denen man weiß, dass es die optimale Lagerung ist. Da bewegen wir uns so zwischen 10 bis 14 Grad, Abweichungen von 2 Grad übers Jahr gesehen. 70% Luftfeuchtigkeit ist sicherlich auch schon mal so ein Messwert, an dem man sich richten sollte. Eben keine Erschütterungen, UV-Licht verhindern und so weiter. Aber da helfen natürlich professionelle Lagermöglichkeiten, Storages, wie Mövenpick Wein das beispielsweise auch anbietet. Also wir können eigentlich die gesamte Chain vom Einkauf, von der Lagerung, vom Wiederverkauf, das können wir eigentlich gewährleisten.
Also das heisst, wenn ich jetzt mal so ein bisschen mit der Zeit vielleicht mehr als 5'000 Franken hätte, könnte ich alle Wein, die ich eigentlich investiere, nachher bei euch lagern, wenn ich jetzt zuhause nur das Plätzchen neben dem Tumbler hätte.
Ja, genau. Also du kannst das bei uns lagern, wir bieten das an, wir empfehlen das sogar, gerade wenn du sowieso von Anfang an eigentlich sagst, es soll ein Investment sein, dann ist es definitiv ein Thema, das man in Betracht ziehen sollte. Aber auch so, wenn du merkst, du hast zu Hause keine Kapazitäten, deine guten Weine zu lagern, dann kannst du das auch mit jeglichen anderen Weinen bei uns machen. Und das ist absolut zu empfehlen, weil schlechte Lagerung wird zu einer schlechten Qualität führen. Und egal, ob du trinkst oder verkaufen willst, es wird immer ein Verlust sein oder keine Freude.
Mhm. Und ich habe es vorher gesagt, neben der Lagerung geht es eben auch um ein weiteres Thema, finde ich. Das ist Fälschungen. Und das bringt uns zu unserer Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Ist die Chance vor Fälschungen, Betrug oder sogar der Mafia nicht sehr gross, wenn es um teure Weinflaschen als Sammlerobjekt geht?
Ja, absolut. Wie in jedem anderen Bereich, wo es um viel Geld geht, wo viel Geld verdient werden kann, da werden auch eher die dubiosen Kanäle hellhörig und versuchen natürlich ihre Wege zu finden, an dem Markt zu partizipieren. Mhm. Und so haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass der Markt sicherlich nicht komplett fälschungsfrei ist. Es gibt sicherlich auch ein paar berühmte Personen, die in den letzten Jahren in der Presse standen. Sour Grapes ist beispielsweise eine Empfehlung auf Netflix-Kanal, sich das mal anzuschauen. Alias Dr. Conti hat es geschafft, als Einzelperson innerhalb von wenigen Jahren super, super viele High-End-Weine an den Markt zu bringen, über den Sekundärmarkt, über Auktionen, und hat dabei Abermillionen verdient.
Er hat sich aber auch, ich muss sagen, das Vertrauen aufgebaut zu den Leuten, die ihm die Flaschen abgekauft haben. Das ist ja sehr entscheidend. Sie haben gesagt, nicht? Der kommt raus, dem glauben wir das. Und erst am Schluss haben sie gemerkt,
dann ist passiert. Ja,
dann ist passiert.
Ist nicht wie der Retoucherer jetzt auf die Idee gekommen, ah cool, ich habe ab heute ein neues Geschäftsmodell. Und ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ich mache das jetzt mal und gucken, was dabei rauskommt. Nein, er hat das super clever. Also er ist natürlich, eigentlich muss man fast dafür gratulieren, was er auf die Reihe gekriegt hat. Und man muss auch sagen, er hat das natürlich, sowas über Jahre umzusetzen, das zeugt auch von wahnsinnig viel Kompetenz.
Also es ist und auch wie ein bisschen bei dem Bildermaler, beim Beltracchi, oder? Ja, wo auch wirklich vom Malen eben Kunst eben eine Ahnung hat.
Super
und darum so ein guter Fälscher
ist. Ja, absolut. Weil das ist natürlich auch in der Zwischenzeit nach den Trades ist natürlich auch einiges geöffnet worden und ist nicht festgestellt worden. Und also dann musst du auch Ahnung haben von dem, was du da reinbringst. Ja? Mhm. Also was du dir da zusammen assemblierst etc. Auch die Etikettengestaltung, das ist wahrscheinlich am Ende noch das Einfachste. Aber wenn du da halbwegs auch noch eine gute Qualität reinkriegst, für die du deutlich weniger bezahlst in deiner Produktion, dann ist es natürlich schon rentabel.
Also
hat er schon clever gemacht. Und natürlich, um zurückzukommen auf das Thema, also die Gefahr ist da. Aber deswegen empfehle ich beispielsweise auch, oder wir von Mövenpick Wein, sucht euch einen Händler des Vertrauens, natürlich am besten bei uns, und achtet darauf, dass sie einen First-Hand-Trade eigentlich machen. Wir partizipieren gar nicht an einem Sekundärmarkt, wir kaufen keine Auktionsware, eben genau aus dem Grund. Am Ende weißt du vielleicht gar nicht, was drin ist. Oder auch der gesamte Apparat dahinter rauszufinden, hast du jetzt Originalware, der ist auch wieder wahnsinnig teuer, aufwendig etc. Für uns ist klar, Beziehungen aufbauen, nicht nur zu Kunden, sondern auch zu Produzenten. Über Jahrzehnte zu wissen, dass wir es aus erster Hand kriegen, ab Weinkeller am besten oder halt den offiziellen Handelsplätzen. Und dann bist du auf der sicheren Seite, dann bewegt sich das zu uns, dann bewegt sich das zum Kunden und dann ist eigentlich die Garantie gegeben.
Okay, und trotzdem, also die modernen Weine, die haben ja Sicherheitsmerkmale im Gegensatz zu älteren Weinen. Was sind das für Merkmale, wo man jetzt kann sagen, bei teuren Weinen, da schaut man drauf, dass die verheben?
Ja, also ich mache vielleicht einen Unterschied ganz kurz zu den bisschen gereifteren Jahrgängen. Da ist natürlich noch schwierig, mit Technologie zu kommen. Da sind es ganz klar ganz, ganz analoge Geschichten wie Kaufbelege, Historie, Zertifikate etc. Teilweise hat man auch schon frühzeitig vielleicht mal was eingelegt in Originalgebinde als Produzent schon. Dann sind es Sachen wie Flaschennummern, Lottnummern. Also man erkennt es auf dem Etikett vielleicht, man erkennt es an der Glasprägung. Da gibt es unterschiedliche Varianten, aber die moderne zeigt natürlich, dass wir auch die digitalen Dinge mit einbringen können. Und ich habe euch auch ein Beispiel mitgebracht von der Domaine Le Fleuve, die heute mit der NFC-Technologie arbeiten.
Oh,
ich weiß nicht, ob da vielleicht mal einer anspielen will, aber sie haben eigentlich, das ist nichts anderes, die Near-Field-Communication ist nichts anderes, trägt jeder von uns auf der Tasche, beim kontaktlosen Bezahlen zum Beispiel. Ah. Du kannst dir kontaktlos auf der Flasche die Informationen rausholen. Mhm. Das Ganze ist mit einer Blockchain hinterlegt. Der Produzent weiß eigentlich zu jedem Zeitpunkt, ist die Flasche schon mal geöffnet worden, wo ist sie jetzt aktuell. an welchen Händler ging sie raus. Also du kannst es komplett nachvollziehen.
Genau, also ich glaube, ich probiere das jetzt hier gerade mal aus. Ich nehme jetzt die Flasche, kehre sie um und bin jetzt eigentlich auf der Rückseite, habe mein entsperrtes Handy da dran.
Also du gehst jetzt nicht auf die Kamera, sondern du hebst einfach das Handy an die Etikette an.
Genau, normal entsperrt, nicht auf die Kamera. Look. Und nachher kommt gerade, wie wenn man die Handys aneinander hat, die neuen, für AirDrop geht das an. Und dann kommt gerade Identification und jetzt lässt es da. Ja, jetzt sehe ich, der Wein befindet sich im Moment in der Schweiz und alle möglichen Infos, die es dazu braucht.
Er ist noch nicht geöffnet worden.
Genau, ja. Okay. Ach, sehr interessant.
Und das verhebt, oder, die Technologie?
Das verhebt, wenngleich natürlich jeder, also grundsätzlich würde ich sagen, es verhebt zu 100%, aber wenngleich kein Produzent dir 100% Garantie gibt, weil dafür ist halt auch dieser kriminelle Markt ist halt auch nicht auf den Kopf gefallen. Die arbeiten dran, so Sachen auch wieder zu adaptieren und nachzumachen. Aber ja, also für mich ist das aktuell das beste Beispiel, mit NFCs beispielsweise zu arbeiten. Ich habe euch Mouton Rothschild noch mitgebracht, um ein bisschen vorzugreifen. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Man hat Codierungen mit Zahlen hinterlegt, KI generiert einzelne Designs, die dann hinter dem Zahlencode hinterlegt sind. Das heißt, während dem Tracking hast du mehrere Instanzen zu prüfen, ob es sich um eine Originalflasche handelt. Da gibt es verschiedene Varianten und die Entwicklung geht immer weiter. Aber sie wird auch teilweise ein bisschen ausgebremst, weil es natürlich um verschiedene Datenschutzverordnungen und Gesetzmäßigkeiten auf den diversen Märkten gibt.
Also man sieht jetzt die Flasche in der Schweiz, aber nicht wo genau. Also wir sehen jetzt nicht, dass sie da...
Wir nicht, also ich weiß nicht, was bei der Domain Löfflef abgeht, was die jetzt gerade sehen, ob die jetzt mich morgen anrufen und sagen, wieso schleppst du das Ding da mit in so einem Podcast?
Sonst richtig liebe Grüße aus von euch.
Ich werde dich dann informieren.
Also, und ich habe es vorher gesagt, drei Kriterien sind es. Eins ist noch offen, nämlich wir wissen jetzt alle, wie ist ein Naturprodukt. Entscheidend ist ganz klar auch der Jahrgang.
Absolut, stimme ich vollkommen zu. Ein wichtiger Index dafür sieht man auch an den internationalen Weinkritikern, am Journalismus etc. Es ist immer mehr wert, einen 100-Parker-Punkte-Wein zu haben als einen 90-Parker-Punkte-Wein. Da gibt es mittlerweile unglaublich viele, also fast unzählig viele Kritiker, die man sich eigentlich auch zu Rat ziehen kann und die man verfolgen kann. Ja, das ist wichtig. Es gibt, wenn wir bei Mouton sind, wenn wir das Beispiel 2000 nehmen, zu 2001, 2000 Millennium-Jahrgang, top bewertet, hat natürlich auch noch ein schönes Merchandising so als Jahrtausendwende dahinter, wird heute bei 2000 gehandelt und ein 2001, sondern du denkst, die Welt kann sich in einem Jahr nicht verändert haben. Gleiches Terroir, gleiche Abfüllung, gleiche Trauben, wird so bei 300 bis 400 getradet. Also macht es halt durchaus einen Unterschied, auf was du investierst. Andererseits darf ich euch auch sagen, aus der Erfahrung heraus in der Betreuung unserer Kunden, jeder Jahrgang wird mal gesucht.
Wenn ein Baby 2001 auf die Welt kommt, ist vielleicht die 300-Franken-Flasche wieder viel mehr wert.
Also, ich kann auch nichts dafür, dass ich 84 geworden bin. Aber
Angebot und Nachfrage.
Absolut, das Angebot, Nachfrage und was man natürlich auch sehen müssen, die modernen Weinbautechniken, die haben auch dazu geführt, dass kleine Jahre im Weinberg deutlich bessere Qualitäten auch hervorrufen. Also es gibt eine gewisse Preisstabilität mittlerweile auch. Die Schwankungen sind nicht mehr ganz so groß. Ja.
So, Alexander Lorenz, jetzt nimmt es uns natürlich Wunder. Wir sehen die drei hervorragend aussehenden Flaschen vor uns. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen degustieren und mal schauen, wie so eine teure Wein als Wertanlage auch schmeckt. Erzähl mal, was hast du uns für einen Wein mitgebracht? Ich sehe, es ist ein Weisswein. Wieso genau der als Wertanlage?
Ja, außergewöhnlicherweise starten wir mal mit einem Süßwein, einfach, dass wir ein bisschen Zucker noch dazu bekommen. Nein, um Gottes Willen. Ich habe euch einen 2019er Château d'Yquem mitgebracht aus Sauternes, Bordeaux. Wahrscheinlich einer der höchst bewertetsten Dessertweine der letzten 3-4 Jahrhunderte. Soweit geht auch die Geschichte zurück. Ich sage dazu ganz einfach, um auch in Bildern zu sprechen, du hast eigentlich jetzt ein bisschen flüssiges Gold in deiner Hand.
Sieht auch so aus, also nur schon die Weinfarbe kommt im Gold nicht.
Genau. Du wirst es nachher auch hoffentlich nochmal am Gaumen spüren, da passiert schon was. Also es ist eine Essenz, es ist eine immense Extraktion von Wein. Alles, was möglich ist über das Naturprodukt eigentlich. Und Gold deswegen wegen der Beständigkeit. Ich habe heute die Möglichkeit, Château d'Yquems aus dem 19. Jahrhundert zu traden. die haben 100, 150 Jahre lang Bestand und sind immer noch spektakulär am Gaumen. Und das unterscheidet den Wein natürlich auch, also Süßwein natürlich auch nochmal von anderen Weinen. Es ist eigentlich ein schier unendliches Lagerpotenzial.
Aber das heisst jetzt konkret auch, wir machen jetzt gerade relativ eine teure Flasche Weisswein auf. Also wo bewegen wir uns da?
Zwischen 300 und 400 ist heute der Marktpreis auf so einer 7,5 dezi.
Und die können wir jetzt auftun?
Einfach hier in im Podcast.
Du hast ja noch ein Instrument mitgenommen, wo ich nicht genau weiss, wie es funktioniert. Was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, wir machen das jetzt mit dem Korava. Korava.
Was ist das genau?
Ich kann nur Kokova zum Essen.
Kokova wäre nochmal eine andere Variante. Kokova ist zum Essen. ist eigentlich ein relativ einfaches Ausschankmodell, was es ermöglicht, mittels einem Gasaustausch über Argon und einem Kanülensystem einen Schluck Wein aus der Flasche rauszunehmen, indem wir über den Zapfen in die Flasche eindringen. Und danach.
Ah, also für alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen. Also, das ist das, wo man mit einer Nadel, eine ganz dünne Nadel, durch den Korken durchsticht. Dann verschließt sich anschließend der Korken irgendwann wieder selber mit dem Gas. Ja.
Damit
okay, wir können ein bisschen rausnehmen.
Ja.
Dass wir nicht die ganze Flasche auftun müssen.
Aber jetzt meine Frage, wenn wir jetzt hier ein bisschen rausnehmen, dann ist der ja logischerweise nicht mehr ganz gefüllt, dann ist der Wein auch viel weniger wert.
Gerade also du kannst ihn grundsätzlich nicht mehr verkaufen.
Das nicht, ist, oder?
Nein. Ja, wieso machen wir den Flaschen nicht auf?
Also das ist eigentlich, wenn man so ein bisschen probieren will und vielleicht in ein paar Wochen wieder.
Genau. Also es geht eigentlich darum, dass du die Möglichkeit hast, so super Elixiere, wie ich sie jetzt nenne, einfach auch mal, vielleicht bist du allein zu Hause, vielleicht willst du nur zwei Gläser trinken, weil es halt doch super intensiv ist und ich glaube, so eine ganze Flasche verträgt nicht jeder. Mal so eben, du kannst über einen längeren Zeitraum kannst immer mal wieder was davon probieren. Okay. Du kannst vielleicht auch im Vorfeld, wenn wir bei einfachem Weingenuss sind, kannst du auch mal, ich habe vielleicht ein tolles Dinner gekocht, bin mir nicht ganz sicher, welcher Wein passt jetzt dazu. Ist es vielleicht der Barolo oder doch der Brunello? Dann kann ich mir da nochmal angucken. Und ich meine, die Flasche, es passiert danach nichts, sie oxidiert nicht, ich lege sie mir wieder in den Keller und koche halt nächste Woche was anderes dazu, funktioniert auch.
Kann das Karin bedienen, jetzt einfach so?
Ich gehe davon aus, Verletzungsrisiko ist gering, ich gehe zwar mal ein paar Schritte auf Seite, aber grundsätzlich...
Also, ich mache nichts mehr auf, hier in dem Podcast-Studio, seit dem letzten Schümer. Aber alles gut. Also die Nadel ist jetzt da drin?
Genau, die steckt schon drin und jetzt... Habe ich das eigentlich einfach so, wie ich würde einschenken, sozusagen?
Genau, ja, es sieht am Anfang vielleicht ein bisschen unkomfortabel aus. Aber
okay, jetzt drücke ich da mal drauf und da kommt tatsächlich schön Wein raus.
Das ist schon ein bisschen Magic irgendwie. Also der Kork,
jetzt wird es
also
langsam teuer, ich will mal zurückziehen.
Ja, hey, gut. Du nur einschenken, Karin, das ist schon mal.
Jetzt stoppt, also es läuft immer noch ein bisschen weiter, muss ich jetzt einfach wieder lüpfen.
Einfach zurückziehen. Ja,
mega
gut. Okay. Sieht wirklich speziell aus, dass der Korken bleibt unverändert in der Flasche drin. Eine dünne Nadel ist schon der Korken durch und durch das kleine Ausgussrohr quasi kommt jetzt der Wein hier zu uns ins Glas.
Ja, ist eigentlich schon verrückt einfach. Das Ganze,
das gibt es aber noch nicht so lange, oder?
Es hat schon mehr als 10 Jahre auf dem Markt. Ist ursprünglich aus den USA gekommen. Ist am Ende, Argon wird in der Medizinalbranche eingesetzt. Lebensmittelbranche.
Auch noch
das ist gut. Ja, gib ihm mal noch einen Schluck.
Ja, das ist
schade, kann das nicht.
Ist eigentlich gar nicht so eine Sache. Es geht eigentlich relativ einfach.
Also irgendwann fängt es an, Spaß zu machen und du bist immer nur noch damit dran.
Ja, dann ist die Flasche noch
schnell leer. Ja.
Kommt man bei euch über, oder kann man bei Möwe kaufen?
Kann man bei uns kaufen, natürlich.
Klar. Alles gut.
So, Rito, das Glas für dich.
Kostet kein Vermögen, oder?
Nee, kostet kein Vermögen, absolut nicht. Also ich meine, es ist auch relativ, aber man darf vielleicht noch sagen, dass es gibt definitiv das Kaufargument, wer weiß, was es heißt, regelmäßig sich zu ärgern und oxidativen Wein wegzukippen, weil die Flasche doch nicht geschafft hast oder so, dann ist das da schnell amortisiert.
Finde ich super, eine gute Erfindung, sehr clever, wer da auch immer drauf kommt. Zum
Wohl!
Also,
zum Wohl
zusammen, dann, wenn wir jetzt das mit Verstand trinken, würde jetzt meine Mutter sagen.
Aber, ja, so, weißt du,
okay.
Also ich finde nur schon, wenn man jetzt schnell mit der Nase schmeckt schon sehr süß, sehr aromatisch. Ich bin jetzt gespannt, was da auf uns zukommt.
Ja, also außergewöhnlicher Geschmack in der Nase und ja. Dessert-Wein.
Ja.
Dessert-Wein.
Dessert-Wein, ja. Ein
sehr guter Dessert-Wein.
Ja, das muss man auch sagen.
Wenn man in die klassische französische Küche geht, wird es auch gerne mal zu einer Foie Gras vorne raus serviert. Also es gibt diverseste Möglichkeiten. Aber ich spürt wahrscheinlich die Intensität an dem Wein. Diesen druckvollen Kern, die Dichte. Den super, super langen Abgang. Ich glaube, da kann ich euch in 2-3 Minuten nochmal fragen und ihr werdet es immer noch aus dem Backen ziehen können. Mhm. Ihr habt halt extrem viel Potenzial. Also man muss sich auch mal vorstellen, für so ein Glas, wie ihr es jetzt ungefähr vor euch habt, das kommt ungefähr von einer Rebe, von einem Rebstock.
Ja.
Wenn man mal so einen Referenzwert vielleicht zieht, dann ist im Premium-Bereich, also nicht im Feinwein-Bereich, das ist nochmal ein bisschen ertragsreduzierter, aber im Premium-Bereich schaffst du aus einer Rebe normalerweise 1,5 bis 2 Flaschen.
Oh, dann sind wir aber auch schon gut. Bei uns sind wir gut daheim. Wir machen so auf einem Rebstock machen wir eine Flasche, 7 Dezibel.
Ja.
Das ist nicht schlecht, ja, oder?
Das geht dann schon eher in den absoluten Qualitätsbereich.
Ja, 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 ja.
Aber ich habe auch nichts anderes erwartet von dir. Nein, und da ist halt effektiv, dass du da noch ein Glas draus kriegst, maximal so ein Dezi. Und ja, wie gesagt, 400 Jahre Geschichte dahinter. Es sind uralte Rebstöcke, die Mutationen von den Rebstöcken, also das Rekultivieren findet auch nur mit der eigenen DNA auf dem Terroir statt.
Okay.
Das heißt, es ist diese Rebe gibt es nirgendwo anders auf der Welt.
Ja.
Das Mikroklima gibt es nur dort.
Ja.
Und am Ende des Jahres sind ungefähr 150 bis 180 Erntehelfer da unterwegs, um jede einzelne Traube rauszupicken und zu selektieren.
Ja.
Da hast du noch ein paar Jahre Lagerung in der Produktion und das ist natürlich, irgendwann geht es dann halt ins Geld.
Und du hast uns aber auch die Flasche mitgebracht, weil als konkretes Beispiel, ich könnte jetzt zu dir kommen und das Gebilde von diesen Flaschen da bei dir quasi als Geldanlage kaufen.
Ja.
Okay, und das würde sich lohnen, um die nachher dann 10 Jahre, 20 Jahre bei euch im Keller zu haben und dann schauen wir, was passiert.
Genau, also wenn man Referenzwerte aus den 80er Jahren jetzt zum Beispiel sieht, die besten Jahrgänge in den 80ern werden gerade für über 2000 getradet. Die besten aus den 60ern, also ein 67er Jahrgang oder auch 40er weiter zurück, 45er etc., da gehst du schon nochmal in Faktor rein. Und ich habe gerade eine ganz spannende Option ab Weingut bekommen für die super, super Reichen oder super Sammler. Du darfst inklusive Flug und Dinner, gravierte Flasche aus dem 1892, darfst 40.000 Euro investieren und dann hast du halt ein einmaliges Erlebnis.
Oh, wo definitiv für immer in Erinnerung bleiben, so wie das tönt.
Also einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, in welchen Sphären man da auch unterwegs ist. Am Anfang sieht man immer, ja, es ist schon eine Hürde, das Investment in die Hand zu nehmen. Aber wenn man halt beobachtet, was dabei auch wirklich nachhaltig rauskommen kann und stabil über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, dann relativiert sich das Ganze schnell.
Ist wie als Geldanlage vergleichbar mit Kunst sammeln?
Definitiv. Die Vergleichbarkeit liegt eigentlich schon darin, dass du einen physischen Anlagewert hast. Du bist in der Regel wie bei Kunst, gerade wenn es in High-End-Bereich geht, bist du alleiniger Besitzer von einem Anlagewert. Ein physischer Wert, den du fühlen kannst, sehen kannst. In dem Fall auch im besten Fall sogar noch trinken kannst.
Ja, das Bild kannst du nicht trinken. Weißt, wenn am Schluss auch alles der Bach da abgeht, Flasche hast du immer noch zum Trinken.
Ja, ja.
Im Worst Case, genau. Ja.
Aber ich vergleiche es definitiv. Also es ist nichts anderes als ein Passion-Investment. Ob das jetzt auf Uhren geht, Modedesign, Kunst etc. Es betrifft eigentlich so das gleiche Thema.
Und wie ist jetzt das? Definiert sich ein Investment in Wein auch wie viele andere Geschäftsbereiche, vor allem über Angebot und Nachfrage?
Klar, hat einen unglaublichen Einfluss drauf. Glücklicherweise oder vielleicht traurigerweise, es kommt immer auf die Perspektive an, gibt es bei den besten und rarsten Weinen der Welt immer viel zu wenig Angebot. Die Nachfrage ist viel zu groß.
Also wird das aber zum Teil auch extra verknappt oder ist das einfach, wie es wenig gibt?
Auch da unterschiedliche Einflussfaktoren. Das ist Thema Klimaerwärmung, sehen wir jeden Tag. Wirkt sich auch da aus. Dann gibt es politische Geschichten, Agrarpolitik, Subventionskampagnen, dass man was ändert. Dann gibt es eine Verknappung auf dem Markt, weil viele irgendwas vom Kuchen abhaben wollen und die Renditen sehen und teilweise auch Geld in die Hand nehmen, um eine Verknappung zu machen und diesen Turnaround später wieder reinholen. Also wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die darauf Einfluss haben, ja.
Von Edelsüß zu Weiss gehen wir. Alexander, du hast uns ja eine Flasche mitgebracht, die wir jetzt nicht auch noch probieren, sonst geht das zu fest ins Geld.
Ha, die machen wir nicht mit der Nadel auf.
Die mache ich nachher alleine auf.
Ja, sonst merkt das ja hier der NFC-Chip
drinnen. Da kommt der Anruf direkt.
Dann ist nicht mehr gut. Aber anhand von dieser Flasche kann man Wein als Wertanlage sehr gut aufzeigen, oder?
Ja, absolut. Also eben das grundsätzlich ja allein schon dadurch getraced durch diese Verkopplung mit dieser Herkunftsbezeichnung, was wir gerade ausprobiert haben mit dem NFC. Also wir sind im 2021 in Burgund. Ich habe euch ein Puligny Montrachet Premier Cru Le Pucelle mitgebracht. Die Domaine Lefleve ist in der vierten Generation und darf eigentlich guten Gewissens zum besten Weißweinproduzenten des Burgunds gezählt werden. Die Weine haben, da muss man gar nicht weit in der Historie zurückgehen, unglaubliche Entwicklung. Die absoluten Grand Crus werden aktuell schon für 5.000 bis 6.000 gehandelt. Einzelflaschen wohlgemerkt. Es gibt eine ganz klare Zuteilung, wer auf der Welt welche Flasche bekommen kann. In dem Bereich sind wir jetzt zwischen 600 und 800 Franken.
Okay, also jetzt aktuell?
Jetzt aktuell mit dem Jahrgang explizit. 20. Und ja. Wenn man 3 Jahre zurückgeht, dann stand er noch für 240 in den Raritätenräumen dieser Welt. Aha. Also das ist auch eigentlich ein Beispiel dafür, wie schnell es auch gehen kann. Man sollte sich das nicht als Referenzwert nehmen. Das ist eher so eine Überraschung. Ich sage grundsätzlich, muss man sich beim Weininvestment auch bewusst darüber sein, dass man mindestens ein Midterm to Longterm hat. Also es ist nichts, um schnell Geld zu verdienen.
Du hast vorher gesagt, es werde zuteilt, wer welche Flasche überhaupt könnte erwerben weltweit. Was meinst du mit dem? Also der, wie gut sagt, wir schicken in die Schweiz 100 Flaschen.
Ja.
Ja.
Die haben ganz klare Marktallokation. Da geht es wieder um Beziehungen. Also einen Produzenten, den wir heute noch nicht vertreiben bei Mövenpick Wein, da können wir nicht einfach mal jetzt schnell hinfahren und sagen, hi, wir sind Mövenpick Wein, wir hätten gerne 60 Flaschen von dir. Das schmeichelt ihn im besten Fall, aber mehr haben wir mit der Reise nicht erreicht.
Wie läuft denn das ab? Wie kommt man zu diesen Produzenten?
Also grundsätzlich ist, oftmals hast du irgendwo einen Schlüssel mal in der Hand. Das ist eben das Netzwerk. Du pflegst eine Beziehung und daraus entsteht eine andere Beziehung. Gleichzeitig gibt es in Frankreich das System mit Handelshäusern. Das heißt, es gehen automatisiert Allokationen an Handelshäuser. Das ist ein, vereinfacht gesagt, institutioneller Handelszweig mit einer gewissen Marktaufsicht auch.
Ja.
Da hast du schon Zugang, aber dann die Allokationen reichen dir halt nicht. Also das, und dann messen, internationale Begegnungen etc., Einladungen. Du versuchst da unterschiedlich in diese Türen reinzukommen. Es ist aber alles schon einfacher gewesen als heute, weil eben, wir haben eine Verknappung auf dem Markt. Eigentlich sind alle versorgt. Eigentlich haben alle ihre Händler. Ja. Eigentlich haben alle ihre Abnehmer. Jeder Winzer weiß, dass er zu wenig mit den Weinen verdient hat in den letzten Jahren. Ja. Das heißt, der wirft das jetzt auch nicht inflationär auf den Markt. Es ist ein komplexes System.
Bei der Bank gibt es ja mal den Auszug, wo man sieht, was die Rendite war von der Aktie Gold oder was auch immer von den letzten Monaten, letzten Jahren. Kann man sogar auf dem Handy, so auf dem E-Banking nachschauen. Mhm. Gibt es die Statistiken auch mit, wie, was man da verdient hat in den letzten Jahren?
Ja, absolut. Also natürlich gibt es effektiv Weininvestmentfonds. Absolute Profis auf dem Markt international, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Aber da fängst du auch nicht mit 5.000 an, da geht es schon in einen anderen Bereich. Die sind teilweise sogar an Banken angekoppelt. Also auch im Bereich Deutsche Bank, UBS etc. bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es einige diversifizierte Anlageformen gibt, in denen auch die einzelnen Klientinnen und Klienten da ihre Kapitalerträge aus Weinfonds rausschöpfen. Man sieht es auch an den wichtigsten Weinversteigerungen der Welt, die offiziell stattfinden. Also nicht irgendwelche Sekundär-Auktionshäuser, sondern effektiv First Releases. Da werden schnell mal Flaschen für 12.000, 13.000 Euro verkauft. Eben komme ich auf die Mosel zurück. Egon Müller, Schatzhofberg, Trockenbeeren-Auslese, schafft es irgendwie jedes Jahr für 10.000 so eine Kleinflasche zu verkaufen.
Also was heißt Kleinflasche? Das, was wir jetzt vor euch sind?
Eine halbe.
Und, yes. und das interessant wird es dann, und um die Brücke zurückzuschlagen, interessant wird es dann. Das sind keine Privatiers, die das einkaufen, das sind Banken, die das kaufen, Versicherungen etc. Und das eigentlich in dem Bereich.
Wenn wir jetzt schon beim Kauf sind, wie viel von diesen Flaschen soll man überhaupt miteinander kaufen, damit es Sinn macht, dass man den Wert eventuell kann steigern kann?
Ja, sehr gute Frage. Grundsätzlich, nachdem wir das Budget geklärt haben, bin ich immer ein Freund von der Zahl 3.
Drei.
Okay. Ja. Glückszahl 3.
Also wo zusammen sind.
Ja, ist nicht, weil ich die Zahl besonders mag, also ist schon so, aber liegt eigentlich daran, wenn ich 3 Flaschen habe, viel, viel besser 3 Kisten, dann habe ich eigentlich die erste, um den Wein kennenzulernen.
Ja.
Die zweite, um den Wein wertzuschätzen, vielleicht sogar zu teilen im besten Fall. Und die dritte, gucke ich, dass ich sie wieder verkaufe und mit der Rendite kaufe ich mir 3 neue. Also das ist eigentlich so ein Zyklus, den du dir da...
Strategie.
Ja, eine gewisse Strategie. Cool,
aber spricht Erfahrung mit. Ja, ja, aber wie heikel ist das Gebiet wie als Geldanlage für jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt? Also nicht nur jetzt wegen der Sicherheit, die wir schon besprochen haben, sondern ganz allgemein, ist nicht ganz ohne.
Ist nicht ganz ohne, sicherlich. Also du kannst ganz schnell eben ganz leicht auch Wein Geld verprassen in Wein, zweifelsohne. Aber ich, da kommt wieder der Weinenthusiast raus. Ich würde nicht von heikel sprechen, weil du hast am Ende immer noch ein Produkt, was du genießen kannst. Und dann kommen wir zurück und schlagen den Bogen wieder auf den Anfang. Leidenschaft und Passion sollte dazugehören. Dann nimmst du auch Verluste mit in Kauf und die Verluste sind in dem Fall eigentlich die erträglichsten, weil du kannst dir entweder einen hohen Genuss damit bereiten oder dich daran berauschen.
Ein bisschen Frust trinken.
Frust trinken. Ja, das ist ja, also ich würde es auch, eben, du kannst es ja historisch so ein bisschen belegen. Wir kommen auf diese Indexes zurück, von denen ihr eben gesprochen habt. Es gibt, du siehst es an Auktionen, du siehst es an dieser Weinbörse für Fine Wine. Es ist belegbar, dass wir eine Wertsteigerung bei Qualitätswerten haben.
Und trotzdem, es kann immer etwas passieren.
Natürlich ist allen klar. Tipps drin.
Genau. Wie viel Glück braucht es eigentlich, wenn man wie als Wertanlage kauft? Spielt das auch noch mit?
Ja, aber man kann das Glück minimieren.
du hast uns da noch eine dritte Flasche mitgebracht. Und die, wir haben es vorher schon mal als Teaser von dir gehört, sie trägt wahrscheinlich den berühmtesten Weinname weltweit überhaupt.
Ja, ist gut möglich. Es ist Chateau Mouton Rothschild aus dem Jahr 2019. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Wein auf der Welt, den man nicht in jedem Land, auf jedem Kontinent kennt. Es gibt vielleicht auch wenige Weine, die noch weniger gefälscht werden. Das ist sicherlich auch so ein Thema. Also ich glaube, alleine in China gibt es mehr Chateau Mouton Rothschild von dem Jahrgang, als der Produzent überhaupt produziert. Also nichts über den chinesischen Markt, im Gegenteil. Aber das ist, ich meine, ja, dann sind wir wieder bei so einem Thema. Es hat immer zwei Seiten. Aber es ist ein super historischer Wein. Hat extrem viel, über was man reden kann. Wir haben Künstleretiketten.
Genau, von denen hat aber mein Papi mir schon erzählt, dass jetzt, glaube ich, nicht nur der Wein selber als ich schon viel Wert hat, sondern auch das Etikett selber hat einen riesen Sammlerwert, oder? Wieso ist das so?
Ja, es ist eigentlich so, im 1945 wurde einer der Erben einer der jüdischen Erben wurde eigentlich aus dem nach Kriegsende aus dem Exil wieder befreit und kam zurück aufs Weingut und wollte halt sofort eine Bench setzen, wollte sich sofort manifestieren mit einer Entwicklung auf dem Weingut und hat gestartet mit einer Künstleredition und seitdem seit 1945 werden auf jedem Jahrgang bekanntere oder auch weniger bekanntere Künstler erkoren, die ein besonderes Objekt aus der Flasche auch machen sollen.
Also da hättest du auch schon so ganz große Künstler dabei, wie Picasso,
ne? Warhol. Ja, ja, absolut.
Nicht
ist super schön. Am Anfang war das romantisch gedacht. Er wollte einfach auch was anderes machen auf dem Markt. Und mittlerweile ist das aber eigentlich fast einer der größten Einflussfaktoren auf die Wertsteigerung.
Und okay.
Auch, wenn du
also neben dem Wie.
Ja, klar.
Ah, okay.
Ja.
Das spielt dann wie zusammen sozusagen.
Ja, wenn du Picasso-Sammler bist, dann willst du auch Picasso auf deiner Flasche haben.
Der Picasso kann jetzt keine neue mehr machen.
Und er kann jetzt keine neue mehr machen, das hört auch auf. Ja, aber dann kommen wieder die Fälschungen. Nein, ist effektiv so. Und das ist halt, jeder Jahrgang ist ein Unikat. Jeder Jahrgang erzählt seine Geschichte. Und so hat natürlich auch der Künstler seinen Auftrag. Also es geht nicht darum, dass Warhol sich darauf verewigt, sondern es muss einen Link geben zum Terroir, zum Jahr etc.
Und bei dieser Flasche, die wir jetzt vor uns haben, was ist da die Geschichte vom Künstler dahinter?
Also es handelt sich um isländisch-dänischen Künstler, Olafur Eliasson, der sich Gedanken darüber gemacht hat. Also er war sehr häufig auf dem Weingut unterwegs. Er hat sich Gedanken über den biologischen Vegetationsverlauf von Trauben gemacht, wie entsteht sowas überhaupt. Und er hat die Verlinkung eigentlich geschafft zu allen Sonnenaufgängen und allen Sonnenuntergängen, die auf Mouton Rothschild stattfinden und diesen lunaren und solaren Zyklus versucht in ein Bild zu bringen, um die Entwicklungsfähigkeit einer Traube unter den Aspekten des Terroirs und der Natur eigentlich in ein Bild zu bringen.
Wahnsinn!
Das ist verkürzt gesagt, ja.
Und jetzt konkret bei dem Wein. Wie funktioniert jetzt zum Beispiel die Wertsteigerung bei einem Chateau Mouton Rothschild?
Ja, also da geht es eigentlich darum, dass du irgendwann mal einen Einstieg hast. So Weine werden in einer En-Primeur-Kampagne verkauft. Das sind,
was heißt das?
Das ist ein System, wo eigentlich eine Finanzierung eines Weinguts stattfinden kann, bevor die Flasche überhaupt abgefüllt wurde.
Ah,
okay.
So ist
im Ursprung eigentlich auch mal initiiert worden.
Mhm.
Ist nicht für jeden
Winzer. Also man kann schon reservieren, bevor die Trauben überhaupt schon
geerntet ist. Du hast sogar nein, das nicht.
Selbst nicht.
Nee, also die Traube wird gelesen,
ja,
und dann wird vergoren, kommt ins Fass, wird als Fassprobe bewertet.
Okay.
Dann geht der Journalismus raus, ja, und die Kaufoption.
Dann ist der Moment.
Und du machst keine Reservation, du hast einen Kaufvertrag.
Ja.
Du kaufst das Produkt, ja, ehe es fertiggestellt wurde.
Mhm.
Dafür aber zum günstigsten Marktpreis. 2 Jahre später kommt das Produkt auf den Markt. Es gibt einen Veröffentlichungspreis, Releasepreis. Und auch da hast du dann schon einen anderen Preis, also eine Preissteigerung drin. Da geht es auch um Produktion, Flaschen etc. Ja. Da werden Kosten umgelegt. Und dann dauert es nochmal so ein paar Jahre. Und wenn er dann vom Handel verschwindet, also kein Mövenpick-Wein oder wie sie alle heißen, mehr Verfügbarkeiten hat, und die Weine nur noch im Privatbesitz sich befinden,
jawohl,
dann geht die Suche nach los.
Ah.
Und dann
erst
geht das Thema,
geht's los eigentlich. Und da kann man aber auch sagen, so eine Rothschild-Flasche ist automatisch eigentlich immer eine Wertsteigerung. Irgendwann.
Ja.
Okay. Und also wenn man jetzt darauf kommt, gibt es einen richtigen Zeitpunkt zum Investieren oder nicht, wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, denn wenn das Produkt noch nicht fertig ist. Ist das korrekt?
Genau. Und dann sind wir auch beim Thema, es ist eigentlich am sinnvollsten, in junge Produkte zu investieren, weil einfach die Kapitalrendite am höchsten ausfallen kann.
Mhm.
Es macht wenig Sinn, jetzt ein 1945er, ja, Romani Conti zu kaufen.
Ja, aber das ist lustig, dass du das ansprichst. Das
um
ist ja
dann
die,
noch
das
teurer
ist ja
zu verkaufen.
Dann die teuerste Flasche Wein von der Welt, habe ich mal irgendwo,
ja,
mindestens gelesen. Ist bei einer Auktion irgendwie 2018 über $500,000 gezahlt worden für eine einzige Flasche, Jahrgang 1945. Wieso?
Noch spannender wird es eigentlich, wenn man weiß, dass 2 Flaschen verkauft wurden: eine für 450 und die andere für $560. Also genau, ja, das passt. Es hat einfach jemand definitiv genug Kleingeld gehabt, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen. Und bei Romani Conti in dem speziellen Case ist es so gewesen, dass, also es ist heute noch einer der teuersten Weine der Welt. Im Jahr 1945 hat er genau 600 Flaschen produzieren können.
Ja.
600.
Ja.
Und im Jahr 1946 sind die Reben alle komplett rekultiviert worden. Das heißt, es gibt nach dem 45er keinen gleichen Wein mehr aus dem Weinberg.
Okay.
Und das ist auch, es gibt solche Impacts, die kann man nicht vorhersehen, die dann unglaublich im Preis nach oben gehen. Es gibt andere Beispiele, Grange de Père an der Rhone beispielsweise, ist von heute auf nächstes Jahr, ist der Preis um 7-faches gestiegen, nur weil es nicht mehr der gleiche Winzer war.
Okay.
Also man hat halt,
ist auch schlimm für den Winzer, der vorher war.
Ja, nein, das ist ein Kompliment.
Nein, es ist ein Kompliment für den vorher, weil das
wieso? Auf die Flasche vom alten
Jahrgang sind sofort um 7-faches gesteigert.
Okay.
Da habe ich gerade noch eine Frage. Die Winzer, die jetzt Wein produzieren im Feinweinbereich, konzentrieren die sich nur auf das? Oder ist das wie zum Beispiel ein Teil und sie machen dann noch so andere Wein im Premium-Bereich oder so ein bisschen im noch tieferen Bereich?
Ja, in der Regel ist es eigentlich ein Teilbereich. Wir müssen vielleicht auch als Referenzwert sagen, also die absoluten Premium-Weine, die Top 100 der Welt, die absoluten Fine-Wines, der Trade macht ungefähr 0,01% vom gesamten Handel aus. Und es kommt immer auf deine Besitztümer an. Die meisten Weingüter haben aber wie ein Entry-Level. Und da geht es auch darum, um eine andere Zielgruppe mal anzusprechen, um sich Neukunden zu schaffen, weil nicht jeder immer bereit ist, in dem absolut obersten Segment einzusteigen. Aber es gibt auch Beispiele wie Chateau Dicam. Also sie machen eigentlich genau den Wein. Es gibt, mhm, natürlich gibt es noch einen trockenen mittlerweile, der auch schon gesucht und rar ist. Da wäre noch ein guter Zeitpunkt einzusteigen, glaube ich. Aber die machen wirklich nur einen. Und das ist erstaunlich, weil die arbeiten auf 100 Hektar Rebfläche. Das ist jetzt nicht gerade so wenig.
Mhm.
Aber ja.
Alexander Lorenz, ich könnte dir stundenlang zulassen. Es ist wahnsinnig interessant, wie als Wertanlage. Und da muss man auch sagen, da geht es ja auch immer um Geld. Und wenn es um Geld geht, ist es nicht...
Heikel.
Ja, ist es heikel. Ist ja. Es einfach immer wieder speziell. Zum Schluss, für Menschen, die sich jetzt vielleicht nach dieser Sendung überlegen, ein Investment in Wein zu machen. Was müssen die jetzt konkret machen?
Ja, der einfachste Weg ist sicherlich, sich bei uns zu melden. Konkret bei mir, gerne auch telefonisch, gerne per E-Mail. Ich stehe gerne für Beratungen bereit, bin auch mal draußen unterwegs. Ich gucke mir auch das ein oder andere Portfolio gerne mal an und bewerte das. Wir haben viele Dinge heute noch gar nicht angesprochen. Das Thema ist riesig und wer immer heute jetzt einen kleinen Reizpunkt gesetzt bekommen hat, darf sich gerne ungeniert und unverbindlich bei mir melden und dann schaffen wir ein paar Optionen, ob das jetzt im Bereich Wine Investment ist oder einfach das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dass sie jetzt auch mal ein bisschen höherwertige Weine probieren wollen. Am Ende geht es um Qualität und unbedingt melden.
Also man kann sich bei dir melden, am einfachsten wahrscheinlich auch über uns, weinfach@mövenpick-wein.ch, Mövenpick mit OE geschrieben, weinfach@mövenpick-wein.ch, dann kommt man auch automatisch zu dir, wenn man Fragen hat.
Danke unserem Gast Alexander Lorenz, Sales Manager Fine & Rare Wines bei Mövenpick. Wir haben sehr viel lernen heute. Und damit ihr keine weitere Folge von unserem Podcast verpasst, einfach auf dem Kanal von eurer Wahl Weinfach abonnieren, dann sind ihr jederzeit up to date. Und am besten auch gleich folgen auf dem Instagram-Channel von Mövenpick Wein Schweiz.
Und sollen wir jetzt noch ein bisschen einschenken? Oder?
Die also ich habe schon mal einen Schluck noch mal genommen. Aha, also ich würde schon. Also ich weiß nicht, wie oft du in Genuss davon kommst.
Ja, ja, ja. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Hey, zum Wohl. Danke
zum Wohl zusammen. Hat mir sehr Spass gemacht.
Und denke dran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.